Bundeskanzler Olaf Scholz verliert die Vertrauensfrage. Kanzler Scholz hat die Vertrauensfrage wie beabsichtigt verloren. 207 Abgeordnete stimmten für ihn. Er verfehlte also die absolute Mehrheit von 367 Stimmen. Damit wäre der Weg für die Auflösung des Bundestags und Neuwahlen frei. Der Bundestag hat Kanzler Olaf Scholz das Vertrauen entzogen und damit den Weg zu einer Neuwahl bereitet. Bei der Abstimmung über die Vertrauensfrage votierten 207 Abgeordnete, das ist glaube ich so gut wie jede SPD-Stimme, für Scholz und 364 gegen ihn. 116, das werden die Grünen sein zum Großteil, enthielten sich, wie Bundespräsidentin Bärbel Bass bekannt gab. Der Kanzler verfehlte damit wie beabsichtigt die notwendige Mehrheit von mindestens 367 Stimmen. Die Enthaltungen wirken bei der Vertrauensfrage wie ein Nein. Scholz will noch am Nachmittag Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vorschlagen, den Bundestag aufzulösen. Damit macht er den Weg für Neuwahlen frei. Sie sind für den 23. Februar 2025 geplant. Steinmeier hat 21 Tage Zeit zu entscheiden, ob er zustimmt und eine Neuwahl innerhalb von 60 Tagen ansetzt. Da es im Bundestag eine große Einigkeit darüber gibt, dass die ursprünglich für den 28. September 2025 geplante Bundestagswahl vorgezogen werden soll, gilt die Zustimmung des Bundespräsidenten als sicher. Er hat auch schon signalisiert, dass er mit den angestrebten Terminen einverstanden ist. Die Debatte vor der Abstimmung war schon voll und ganz im Wahlkampf vom Wahlkampf bestimmt. Nur Scholz nutzte seine Rede für eine harte Attacke gegen die FDP. Die wochenlange Sabotage der Liberalen unter Parteichef Christian Lindner habe nicht nur der Ampelregierung, sondern auch der Demokratie insgesamt geschadet, sagte er. In einer Regierung einzutreten, dafür brauchte es nötige sittliche Reife. Uff. Mit der Vertrauensfrage selbst beschäftigte sich Scholz in seiner knapp 30-minütigen Rede nur kurz. Es geht darum, dass die Bürgerinnen und Bürger den politischen Kurs Deutschland neu vergeben könnten. Die nun anstehende Entscheidung über die Zukunft des Landes sei, Zitat, so grundlegend, dass sie vom Souverän selbst getroffen werden. Den größten Teil seiner knapp halbstündigen Rede nutzte der Kanzler, um zu läuten, mit welchem Programm er die Wähler überzeugen will, für die SPD zu stimmen. Unionsfraktionschef Friedrich Merz nannte die Attacke auf Lindner in seiner Erwiderung eine blanke Unverschämtheit. Im Gegenzug warf der Oppositionsführer Scholz vor, das Land in einer der größten Wirtschaftskrisen der Nachkriegsgeschichte zu hinterlassen und auf EU-Ebene versagt zu haben. Zitat, Sie blamieren Deutschland. Oh mein Gott, sagte er. Es sei, Zitat, zum Fremdschämen, wie der Kanzler sich in der Europäischen Union bewege. Merz warf dem Kanzler Versagen in dessen Regierungszeit vor. Zitat, Herr Bundeskanzler, Sie haben Ihre Chance gehabt, Sie haben diese Chance nicht genutzt, sagt er. Sie, Herr Scholz, haben Vertrauen nicht verdient. Den Tag der Vertrauensabstimmung bezeichnet er als Tag der Erleichterung für Deutschland. Oh Gott. Die Bundesregierung ist auch nach der verlorenen Vertrauensfrage weiterhin im Amt. Erst nach dem Zusammentritt des neuen Bundestags ist sie nur noch geschäftsführend im Amt, bis eine neue Regierungskoalition steht. Scholz' Regierung aus SPD und Grünen hat im Bundestag keine Mehrheit mehr. Die Ampelkoalition war am 6. November war gescheitert, nachdem Scholz Finanzminister Christian Lindner entlassen hatte. Die FDP-Minister verließen daraufhin das Kabinett mit Ausnahmen von Volker Wissing. Unglaublich, dass das der Einzige ist mit Rückgrat, ne? Er trat aus der FDP aus, behielt sein Amt als Verkehrsminister und ist aktuell zusätzlich auch Bundesjustizminister. Es steht zweifelsfrei fest, dass die Auflösung der Ampelkoalition auf Basis der Sabotage und der geplanten Sabotage der FDP fußt. Die Ampel hatte eh schon Probleme mit Abstimmungen und Streitereien. Das weiß jeder, der die Regierung nur ein bisschen beobachtet hat. Was ausnahmslos aber feststeht, ist, dass der finale Dolchstoß zweifelsfrei von der FDP gegeben wurde und das nicht, weil man gesagt hat, man möchte jetzt irgendwie in offener Kommunikation Neuwahlen machen, sondern man hat nach außen hin eine sachbezogene Politik vorgegaukelt und dann nach innen hin geplant, wie man das endlich zu Ende bringen kann. Dass Friedrich Merz das nicht mal eingestehen kann, zeigt, dass Friedrich Merz nicht Bundeskanzler werden darf. Leider stehen die Chancen dafür aber sehr gut, dass er es wird. Ich hoffe, das ändert sich noch. Apropos CDU-Generalsekretär über Trump. Donald Trump habe im Wahlkampf vieles richtig gemacht, sagt CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann. Auch nach einem Wahlsieg könnte die Republikaner als Vorbild dienen. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann empfiehlt seiner Partei, sich im Bundestagswahlkampf an Donald Trump zu orientieren. Zitat, Ich will jetzt Trump nicht in allen Positionen bewerten, nur eine Sache macht er richtig, sagt Linnemann bei einem Auftritt von Parteifreunden im niedersächsischen Wolfenbüttel. Zitat, er hat einen Wahlkampf geführt mit drei Fragen. Lebe ich sicher, ist mein Geld sicher und ist mein Job sicher? Zitiert das lokale Nachrichtenportal Regional Heute Linnemann. Demnach lobte Linnemann die Ankündigung des designierten US-Präsidenten nach seiner Amtseinführung am 20. Januar, Dekrete zu unterschreiben, deren Auswirkungen die Bürger direkt spüren könnten. Oh ja, die werden die spüren. Oh, die werden die spüren, Digga. Dann werde es wieder Bilder geben, wie Trump an seinem Schreibtisch sitzt und mit dicken Füllern öffentlichkeitswirksam Erlasse unterzeichnet. Zitat, das ist richtig gute Politik, so Linnemann. Ich zitiere das erneut, Carsten Linnemann von der CDU sagt zu der Politik von Donald Trump, Zitat, das ist richtig gute Politik, so Linnemann, dem Bericht zufolge. Inhaltlich wolle er Trumps Politik nicht bewerten. Zitat, aber genauso müssen wir es auch machen. Dem Bericht zufolge sprach sich Linnemann dafür aus, die Wähler neben dem eigentlichen Wahlprogramm der Union mit einem Sofortprogramm zu überzeugen. Darin dürften nur Dinge stehen, die sich direkt umsetzen ließen. Zitat, ganz einfache Dinge. Als Beispiel nannte Linnemann Überwachungskameras mit Gesichtserkennung an Bahnhöfen und Fußfesseln für Frauenschläger. Zur Nachahmung empfahl Linnemann auch Trumps Vorgehen, sein Regierungsteam nicht nur aufs Berufspolitikern zu besetzen, sondern auch mit Experten aus Wirtschaft und Gesellschaft. So soll künftig beispielsweise die Unternehmer Elon Musk und Vivek Ramaswamy eine neue Behörde für effiziente Regierung leiten. Nach diesem Vorbild möchte Linnemann ein Digitalisierungsministerium schaffen, das von einer verdienten Persönlichkeit aus der Privatwirtschaft geleitet wird, kündigt er in Wolfenbüttel an. Als Generalsekretär hat Linnemann starken Einfluss auf den Wahlkampf der CDU. Er ist nicht nur für die Logistik, sondern auch für die inhaltliche Ausrichtung und Umsetzung der Wahlkampfstrategie verantwortlich. Die vorgezogene Bundestagswahl ist für den 23. Februar angesetzt. Zuvor will der amtierende Bundeskanzler Olaf Scholz am morgigen Montag im Bundestag die Vertrauensfrage stellen. Also der Artikel ist von gestern. Ich kann mir gar nicht erklären, warum niemand von der Union auf die Anfragen, also alle anderen Parteien, die wir angefragt haben, haben reagiert. Niemand von der Union mit mir über deren Wahlkampfprogramm sprechen will. Ich kann mir das gar nicht erklären. Ha, das ist ja merkwürdig. Wahrscheinlich alle Angst um ihre Mütter. Es gibt einen Entwurf des Wahlprogramms der Grünen. Im Entwurf des Wahlprogramms der Grünen für die kommende Bundestagswahl stehen erste Eckpunkte zum Thema Rente. Dabei orientiert sich die Partei an einem Vorschlag aus der FDP. Die Grünen wollen einem Medienbericht zufolge künftig den Kapitalmarkt nutzen, um mehr Mittel für die gesetzliche Rente zu generieren. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung am Sonntagabend unter Berufung auf einen Entwurf des Wahlprogramms, dem das Blatt in Teilen vorliegt. Darin schlagen die Grünen einen sogenannten Bürgerfonds vor. Er soll sich aus Darlehen sowie Eigenmitteln des Bundes speisen und maßgeblich dazu beitragen, das Alterssicherungssystem gerechter und zukunftsfest zu machen. Mit ihrem Vorschlag stellt sich die Grüne hinter das FDP-Konzept der Generationskapitals, aber versehen es mit einem ökologischen und einem sozialen Twist. So soll der Fonds Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen und sich am 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimakommens ausrichten. Mit dem Erträgen wollen die Grünen dann geringe und mittlere Renten stärken, was insbesondere Frauen und Menschen in Ostdeutschland zugutekommen würde. Abgrenzen wollen sich die Grünen mit ihrem Bürgerfonds insbesondere von der SPD, die die Rente ebenfalls zum Wahlkampfthema machen will. Genau wie die Sozialdemokraten sprechen sich die Grünen in ihrem Wahlprogrammentwurf für eine Stabilisierung des Rentenniveaus bei 48% durch durchschnittliches Arbeitseinkommen aus. Sie halten zudem an der Rente mit 67 fest, wollen aber mehr Anreize für ältere Menschen schaffen, auch über die Regelaltersgrenze hinaus zu arbeiten. Des Weiteren will die Partei eine Reform der Altersteilzeit und spricht sich dafür aus, Abgeordnete und perspektivische Beamte in die gesetzliche Rente zu holen. Auch nicht anderweitig abgesicherte Selbstständige wollen die Grünen unter fairen Bedingungen einbeziehen. Die Partei spricht von dem Konzept, einem ersten Schritt auf dem Weg zu einer Bürgerversicherung. Cool. Also, ich finde das gut. Wir haben ja auch schon gesagt, irgendwas muss ich an der Rente tun und dass dann am Ende noch gesagt wird, man will die Beamten bzw. die Selbstständigen in die gesetzliche Rentenversicherung reinholen, dann klingt das alles gut. Da würden wir aber erstmal darauf warten, wie das finale System aussieht. Im Entwurf klingt das erstmal okay. Dann gucken wir mal ins Handelsblatt. Die haben einen Blick auf das SPD-Programm geworfen. Die SPD grenzt sich mit dem Thema Migration deutlich von der Union ab. In ihrem Programm für die Bundestagswahl versprechen die Sozialdemokraten eine humanitäre Asylpolitik. Die SPD strebt in der Asyl- und Migrationspolitik nach der Bundestagswahl im Februar keine Verschärfung an. Zitat: Wir wollen mit humanitärer Verantwortung Migration steuern, heißt es im Entwurf für das Wahlprogramm, der dem Handelsblatt vorliegt. Am Dienstag soll der Entwurf im Willy-Brandt-Haus von Parteivorstand beschlossen werden. Wir kämpfen für dich, verspricht die SPD darin. In dem kurzen Wahlprogramm bis zur Neuwahl des Bundestages am 23. Februar legt die Partei den Fokus vor allem auf wirtschaftliche und soziale Themen. Aber auch in der Migrationspolitik grenzen sich die Sozialdemokraten deutlich von der Union ab. Für die SPD könnte die Ausgangslage für den Wahlkampf kaum ungünstiger sein. Kanzler Olaf Scholz geht mit dem Ziel in die Neuwahl, die SPD wieder zur stärksten Partei zu machen und Kanzler zu bleiben. In den Umfragen ist er davon aber sehr weit entfernt. Die SPD hängt seit Monaten in einem Tief fest, aktuell bei 15-18%. Dabei liegt sie nur auf Platz 3 hinter Union und AfD. Der Rückstand auf CDU und CSU beträgt 12-19%. Die Aufholjagd soll nun auch mit einem betont gemäßigten Kurs beim Thema Migration gelingen. Anders als die Union will die SPD zum Beispiel Grenzkontrollen nicht mit Zurückweisung verbinden. Zitat: Pushbacks darf es nicht geben, heißt es in dem als Regierungsprogramm bezeichneten Entwurf. Die Außengrenzen der EU sollen zwar stärker geschützt und kontrolliert werden, dabei sollen aber zu jeder Zeit alle rechtsstaatlichen und humanen Bedingungen gewährleistet sein. Dabei will die SPD künftig auch die europäischen Grenzschutzagentur Frontex stärker in den Blick nehmen. Zitat: Durch ein unabhängiges Monitoring und eine Stärkung der Kontrollrechte des Europäischen Parlaments wollen wir die Arbeit der EU-Grenzschutzagentur Frontex überwachen und rechtsstaatlich stärken. Hinter der Forderung dürften auch Vorwürfe gegen Frontex stehen, wonach Beamte der EU-Behörde bei der illegalen Zurückweisung von Schutzsuchenden, sogenannten Pushbacks, weggeschaut und sogar mitgemacht haben sollen. 2022 hatte damalige Frontex-Chef, der Franzose Fabrice Leggeri, seinen Posten geräumt. Sein Nachfolger, der Niederländer Hans Lettchen, hat angekündigt, er werde jeden Vorwurf gegen Frontex-Mitarbeiter untersuchen lassen und Verstöße ahnden. Die Union will dagegen nach der Wahl sofort einen faktischen Aufnahmestopp durchsetzen. Im Unionsprogrammentwurf heißt es, dass dann diejenigen an den deutschen Grenzen zurückgewiesen würden, die aus einem anderen Mitgliedstaat der EU oder dem Schengen-Raum nach Deutschland einreisen und in Deutschland einen Asylantrag stellen wollen. Damit, also das bedeutet, um das ganz kurz mal zusammenzufassen, was die Union in ihrem Programmentwurf hat, damit gibt es dann keine Möglichkeiten mehr, die Grenze für Menschen, die flüchten, nach Deutschland zu überqueren. Also gar nicht. Im Inland will die SPD Asylverfahren deutlich beschleunigen. Mittels umfassender Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung sollen Entscheidungen innerhalb von 6 Monaten ermöglicht werden. Die Auslagerung von Asylverfahren in Drittstaaten außerhalb der EU lehnt die SPD ab. Schutzsuchende müssen Zugang zu fairen und rechtsstaatlichen Verfahren in der EU erhalten. Auch hier fahren die Sozialdemokraten einen anderen Kurs als die Union. CDU und CSU wollen eine Auslagerung von Asylverfahren in geeignete Nicht-EU-Staaten. Das ist übrigens das Modell, das sogenannte Ruanda-Modell. Das bedeutet, man schafft Geflüchtete in ein Nicht-EU-Land und entscheidet dort dann über den Asylantrag. Das kostet nicht nur Unmengen an Geld, sondern lässt auch humanitäre Fragen offen. Ich würde es eine menschenfeindliche Theorie nennen. CDU und CSU wollen eine Auslagerung von Asylverfahren in nicht geeignete EU-Staaten über eine Änderung der europäischen Asylrechts erreichen. Schutz durch Europa muss nicht heißen Schutz in Europa, heißt es im Programmentwurf der Union. Für die SPD kommt, anders als für die Union, auch die Aussetzung des Nachzugs vom Familienangehörigen nicht in Frage. Wir werden die Familienzusammenführung für subsidiäre Schutzbedürftige weiterhin ermöglichen, da sie eine entscheidende Voraussetzung für eine gelungene Integration darstellt, heißt es im Programmentwurf. Laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge greift die subsidiäre Schutz, wenn weder der Flüchtlingsschutz noch die Asylberechtigung gewährt werden können und im Herkunftsland ernsthafter Schaden droht. Eine nationale Abschaffung des Status ist laut Bundesinnenministerium rechtlich nicht möglich. er sei europarechtlich vorgegeben. Bei Rückführung abgelehnter Asylbewerber setzt die SPD auf freiwillige Ausreisen, die humaner seien. Zitat, wird dies verweigert, setzen wir auf rasche wie konsequente Abschiebung, insbesondere bei Straftätern. Um schnellere Rückführung zu ermöglichen, legt die SPD einen besonderen Fokus auf sogenannte Migrationsabkommen. Das Ziel sei es, Zitat, feste Vereinbarungen zu treffen, wie vollziehbare ausreisepflichtige Staatsangehörige aus Deutschland in ihre Herkunftsländer zurückgeführt werden können. Kombiniert werden soll dieser Ansatz mit dem Abkommen zugleich Zuwanderungswege in Ausbildung und Arbeit zu eröffnen. Diese Abkommen sollen klare und faire Regelungen für die Einreise nach Deutschland und Europa schaffen und gleichzeitig die Interessen der Herkunfts- und Aufnahmeländer berücksichtigen, heißt es in dem Regierungsprogrammpapier. Die Union will dagegen Rückführungen erleichtern, indem weitere Länder als sichere Herkunftsländer eingestuft und verstärkte Asylrücknahmeabkommen mit Hauptherkunftsländern geschlossen werden. Zitat, Asylbewerber ohne Schutzberechtigung müssen unser Land wieder verlassen. Wenn dies nicht freiwillig geschieht, muss die Ausreisepflicht staatlich durchgesetzt werden, heißt es in dem Programmentwurf von CDU und CSU. Sichere Herkunftsstaaten sind solche, bei denen davon ausgegangen wird, dass betroffene Migranten dort in der Regel weder Verfolgung noch eine unmenschliche Behandlung droht. Damit kann ein Asylantrag leichter abgelehnt werden. Außerdem hat eine Asylklage keine aufschiebende Wirkung. In ihrem Wahlprogrammentwurf sichert die SPD privaten Seenotrettern ihre Unterstützung zu. Seenotrettung sei ein humanitäres Anliegen, heißt es. Zivile Seenotrettungsorganisationen dürften nicht kriminalisiert werden. Zudem betonen die Sozialdemokraten, dass Seenotrettung vor allem eine Aufgabe der EU sei. Die EU soll ihrer Verantwortung nachkommen und Strukturen zur Rettung von Menschen in Seenot aufbauen. Ja, also das klingt bei der SPD erstmal alles einigermaßen okay. Und bei der Union natürlich absolut katastrophal. Man muss ganz ehrlich sagen, das jetzige Unionsprogramm deutet sich an, als wäre es das ein AfD-Programm von 2015, 2016. Also zeigt so ein bisschen auch, was es in der Gesellschaft passiert ist, was man sagen darf und was man nicht sagen darf. So ein bisschen in dieser Vibe geht's. Ne, bloß eben ohne den EU-Kritik-Anspruch. Schon sehr sass. Schon sehr, sehr sass, muss man sagen. Unangenehm. Wahlkampf wird in immer mehr Gegenden zum Risiko. In der Hauptstadt werden zwei Sozialdemokraten von rechten Schlägern brutal angegriffen. Und anders als im Frühjahr bleibt der Aufschrei aus. Die Gefahr lässt sich aber nur durch Solidarität bekämpfen. Es sind trübe Erinnerungen an diesem Wochenende, die wach wurden. An den Wahlkampf in diesem Mai, als der SPD-Europaabgeordnete Matthias Eck in Dresden von extremen Rechten derart zusammengeschlagen wurde, dass er für mehrere Tage ins Krankenhaus musste. Diesmal waren es wieder Wahlkämpfer für die SPD, die Opfer einer Attacke geworden sind. Zwei von ihnen wurden am Wochenende in Berlin massiv beleidigt und bedrängt. Als sie zu Boden gingen, traten die Angreifer einem von ihnen mehrmals mit Springerstiefeln gegen Bauch und Kopf. Natürlich stellt sich jetzt die Frage, ob rohe Gewalt auch in diesem Bundestagswahlkampf sich prägen wird. Die Parallelen der Attacke jedenfalls sind bemerkenswert. In beiden Fällen waren es junge Männer um die 18 Jahre, die Wahlkämpfer angegriffen haben. In beiden Fällen sind sie offenbar mit der Szene der extremen Rechten eng verbunden und hochgradig gewaltbereit. Die Täter in Berlin waren auf dem Weg zu einem Aufmarsch von Rechtsextremisten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wollten sie dort Linke angreifen. Doch anders als im Frühjahr bleibt der große Aufschrei diesmal aus. Die Parteiführung von SPD und Grünen haben die Tat verurteilt. Das Bundesinnenministerium, auch eine Sozialdemokratin, spricht von brutaler rechtsextremer Gewalt gegen engagierte Demokraten. Ansonsten aber blieb es still. Nicht einmal der Koalitionspartner der SPD in Berlin, die CDU, äußerte sich auf den bekannten Kanälen. Dort gab es stattdessen die besten Wünsche zum dritten Advent. Man kann nur hoffen, dass es das nicht schon war. Denn viel mehr als die Solidarität der Demokraten untereinander bleibt gegen solche Übergriffe kaum. Nach den Attacken gegen Matthias Eck und andere Wahlkämpfer haben die Sicherheitsbehörden bereits im vergangenen Frühjahr ihren Schutz verschärft. Wahlveranstaltungen werden seitdem von der Polizei regelmäßig überwacht und die Zusammenarbeit mit den Parteien verbessert. Zitat, wir können aber auch nicht neben jeden Infostand eine mobile Polizeiwache stellen, sagte ein Sprecher der SPD in Berlin. Und wie frei wirke eine Wahl, für die man unter Polizeischutz kämpfen müsse? Auch die Parteien selbst haben längst auf die zunehmende Bedrohung reagiert. In manchen Gegenden wurde der Haustürwahlkampf eingestellt, da man nie wisse, was einem hinter dieser Tür erwarte. Anders als früher sind Wahlkämpfer auch beim Aufhängen von Plakaten nur noch in Gruppen unterwegs. Dazu gibt es nicht nur in Ostdeutschland den Ratschlag, die Insignien des politischen Engagements, also Mützen, Buttons oder Schilder, auf dem Heimweg besser abzulegen. Wahlkampf in der Bundesrepublik Deutschland 2024-2025 als Risikoaktivität. Eigentlich unfassbar. Beruhigend wirken da nur zwei Nachrichten. Anders als im Fall von Matthias Eck konnten die vier Täter von Berlin sofort festgenommen werden. Sie stammen offenbar aus Halle und waren eigens für die rechtsextreme Demonstration angereist. Drei von ihnen sitzen nun in Untersuchungshaft, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. Die andere Nachricht kommt aus dem Berliner Bezirk Kreuzberg-Friedrichshain. Dort hatten Rechtsextreme für den vergangenen Samstag zum großen Aufmarsch aufgerufen. Mehrere hundert Anhänger waren tatsächlich erwartet worden. So wie die vier jungen Männer aus Halle. Tatsächlich kamen gerade einmal 60 zusammen. Begleitet von etwa 3000 Gegendemonstranten. Das ist es. Nazis müssen sich wieder fürchten. Ob in Gruppen oder allein.
Stabil. Sehr stabil.
Das waren die Nachrichten für heute.